Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 7. Juli 2025. Bleiben Sie dran, heute geht's unter anderem um Sean Connery und James Bond und die Schauspielkunst dieses legendären Schotten. Gibt überhaupt keine Aktualität dazu oder fast keine, aber wir versuchen trotzdem, interessante Verbindungslinien zur Gegenwart aufzuzeigen. Dann Ozzy Osbourne wird gewürdigt, großes Abschiedskonzert gestern in Birmingham. Und dann die üblichen verdächtigen VBS, Martin Pfister, Donald Trump, Elon Musk. Wir werden also das ganze Panoptikum der Figuren, die uns heute behelligen, hier abbilden. Doch zuerst eine wichtige Nachricht in eigener Sache. Weltwoche-Livestream. Übermorgen, Mittwoch, 9. Juli, auf weltwoche.ch/live und auf unserem Weltwoche-YouTube-Kanal ab 17.00 Uhr. Übermorgen Mittwoch geht's los. Ich zähle auf Sie. Wenn Sie in der Sendung dabei sein wollen, live, mir eine Frage stellen, mich kritisieren und mit mir diskutieren möchten, schreiben Sie uns Ihre Frage, Anregung, Kritik direkt an fragen@weltwoche oder über das Formular auf weltwoche.ch/sprechstunde, weltwoche.ch/sprechstunde/. Wir kontaktieren ausgewählte Leser, damit Sie Ihr Anliegen direkt und live an mich richten können. Wir freuen uns. Ja, James Bond, ein Nostalgieanfall hat mich gepackt. Zusammen mit meinen Kindern haben wir uns angeschaut, die ersten drei Bond-Filme, ja sogar die ersten vier Bond-Filme. Und ich sage Ihnen, Dr. No, From Russia With Love und Goldfinger, das ist für mich sozusagen der Industriestandard der Coolness und der Eleganz der 60er Jahre. Schöner und besser hat das 20. Jahrhundert nie ausgesehen als in diesen drei Filmen. Und im Zentrum steht ja dieser schottische Schauspieler, der eigentlich gar kein Schauspieler war, Sean Connery. Er hat perfekt diesen britischen Geheimdienstagenten verkörpert, wobei der Erfinder, der literarische Erfinder von James Bond, Ian Fleming, Sean Connery gar nicht haben wollte, ursprünglich offenbar. Er hielt ihn für einen Lastwagenfahrer. Nichts gegen Lastwagenfahrer. Und Sean Connery soll in der ikonischen allerersten Szene, wo James Bond auftritt, im Dr. No-Film 1962, 61, zu Beginn der 60er Jahre auf jeden Fall, da soll er sich etwas betrunken haben, um einfach mit der Nervosität fertig zu werden, da sich erstmals mit den legendären Worten Bond, James Bond, vorzustellen am Spieltisch mit Sylvia Trench. Ich will jetzt hier nicht in die Details einsteigen. Also Sean Connery, die perfekte Bond-Verkörperung, das ist interessant, weil eben heute es den Produzenten schwerfällt, einen Nachfolger für den zurückgetretenen letzten Bond, Daniel Craig, zu finden. Offensichtlich nicht so einfach, da neue Schauspieler aus der heutigen Generation für diese Sagengestalt des Kinos zu gewinnen. Seit über 60 Jahren, das muss man sich mal vor Augen halten, seit über 60 Jahren schafft es diese Reihe, die Leute in Atem zu halten. Noch ein Wort zu Ian Fleming, der Erfinder von James Bond. Er entstammt einer bekannten britischen Familie. Sein Großvater Robert Fleming hat die Flemings Bank gegründet im 19. Jahrhundert und diese Bank ist zu einer der reichsten Banken Europas aufgestiegen, weil Fleming den Amerikanern half, das amerikanische Eisenbahnsystem aufzubauen und zu finanzieren. Und Ian Fleming, schöne Story, an den besten Schulen ausgebildet, war dann auch tatsächlich zwischen zeitlich im Geheimdienst und hat dann diese Figur geschaffen, ein Idealbild, dem er selber nachlebte und deren Lebensstil er nach Kräften auch selber gepflegt hat. Ian Fleming mit James Bond, ein literarischer Sensationswurf des populären Buchgenres. Sean Connery, der Schauspieler, der eigentlich kein Schauspieler war, auch interessant, er ist ja vor kurzem gestorben, im hohen Alter von 90 Jahren. Sean Connery, bei ihm bemerkenswert, dass er im Grunde immer sich selber spielte. bis hin zu seinem schweren schottischen Akzent, auch wenn er ganz andere Figuren zu verkörpern hatte, immer wieder dieser schottische Akzent, auch als russischer U-Boot-Kapitän Hunt for Red October, er spricht wie ein Schotte, das hat er sich nicht nehmen lassen, und dieses Selbstvertrauen in jeder Rolle eigentlich sich selbst zu sein, das hat seinen Weltruhm letztlich begründet, und er hat aber sich selber mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstironie gegeben. Und das wiederum hat ihm auch keiner auf diese Art und Weise nachgemacht. Und ein amerikanischer Filmkritiker, Anthony Lane, also ein Brite ursprünglich, aber für den New Yorker hat er gearbeitet, der hat das einmal sehr schön formuliert. Er hat gesagt, als Superstar brachte Sean Connery die Träume von uns Menschen auf die Leinwand, aber er hat sich gleichzeitig auch über diese Träume immer wieder lustig gemacht, hat also gewissermaßen die Megadroge Kino auch als ihr eigenes Entzugs- oder Entziehungsprogramm selber in Zweifel und in die Ironie auch manchmal etwas ins Lächerliche hineingezogen. Das sind die grossen Verdienste. Sie verzeihen diese kleine Ausschweifung, diese Abschweifung am Anfang, aber manchmal gehen einem solche Dinge durch den Kopf. Sean Connery, James Bond, die 60er Jahre schöner hat das 20. Jahrhundert nie ausgesehen. Im Verlauf dieser Sendung werde ich dann übrigens noch auf Ozzy Osbourne und das Abschiedskonzert von Black Sabbath in Birmingham eingehen. Können. Doch zuerst die Schwarzbrot-Themen, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Großes Interview mit dem Wehrminister Martin Pfister, Mittepartei in der NZZ am Sonntag. Und da ist einfach bemerkenswert, in der Schweizer Armee läuft nichts nach Plan. Also diese Missverständnisse um den Kaufpreis der F-35, des Kampfflieges, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also er redet da ausführlich über dieses Thema, wie man eben den Fixpreis als Nicht-Fixpreis vertraglich so festgezurrt hat, dass nichts festgezurrt wurde durch die Vorgängerin Viola Amherd. Aber wir erfahren en passant, dass auch die wichtigsten anderen Projekte überhaupt nicht nach Plan laufen. Kostenüberschreitungen, Terminüberschreitungen, einzelne Projekte müssen möglicherweise abgesagt werden, zum Beispiel die Drohnenbeschaffung. 300 Millionen hat das bereits gekostet, dort kostet etwa 60 Millionen mehr, dort 170 Millionen mehr. Dann das IT-Projekt ebenfalls aus dem Ruder gelaufen, obwohl wir ja noch einen Armeechef haben, Thomas Süssli, der als IT-Spezialist geholt wurde, aber dann auch genötigt sich sah, zu erklären, warum er eigentlich nicht verantwortlich ist dafür, was da schiefläuft. Jetzt sagt der neue Bundesrat Martin Pfister, ich werde dafür gerade stehen. Ja, aber was heißt denn das, ich werde dafür gerade stehen? Wird er zurücktreten als oberster Verantwortlicher für die Versäumnisse seiner Vorgängerin, oder wird er dann irgendwelche Bauernopfer, irgendwelche Leute den Kopf rollen lassen, die ja im Grunde gar nicht letztverantwortlich für diese Debakel sind? Also hier sehen wir eine Eiterbeule, die aufplatzt, und bemerkenswert eben nicht nur dieses F-35-Debakel mit dem Fixpreis, das soll ja nach Berechnungen von Arthur Ruttishauser in der Sonntagszeitung jetzt etwa 10 Milliarden kosten statt der ursprünglichen 6. Und der Martin Pfister eben versucht da nach Kräften den Eindruck zu erwecken, dass man jetzt dann bald die Sache wieder im Griff habe. Aber eben das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und alles andere scheint da auch nicht nach Plan zu laufen. Zumindest ist das der Eindruck, den man da hat beim Lesen dieses Interviews. Halbierungsinitiative bedroht 6000 Jobs, warnt der Sonntagsblick. Ja, jetzt auf allen Kanälen Interviews mit der SRG-Direktorin Susanne Wille, die ich als Journalistin immer sehr geschätzt habe, auch als Kollegin, und wir wünschen ihr natürlich auch Glück und viel Erfolg als Verantwortliche jetzt für die SRG. Was vielleicht etwas negativ auffällt jetzt an dieser Interview-Offensive, die sie da abzieht, ja, also mein Mitleid hält sich doch stark in Grenzen, wenn die SRG mit ihrem Gewaltsbudget und ihren Zwangsgebühren jetzt 17% einsparen muss. 17%, das ist nichts. Das mussten Medienhäuser im privaten Sektor schon x-mal einsparen in den letzten 10, 20 Jahren. Da hat es ja unzählige Restrukturierungsrunden gegeben. Und es stimmt natürlich, was da auch amerikanische Unternehmer, aber auch schweizerische Unternehmer immer wieder betonen, dass eben Kostensenkungen auch Kreativitätstreiber sind. Und die Larmoyanz, mit der jetzt da über diese Kostensenkungen geredet wird, ja, sie gibt sich Mühe, da tapfer natürlich zu wirken und das auch als Chance zu verkaufen. Aber man merkt einfach, dass dieses Verlagshaus SRG, und das ist jetzt gar nicht der Fehler von Frau Wille, sondern die Stimmung da drin, die muss dermaßen anti-marktwirtschaftlich sein. Also da scheint überhaupt kein Bewusstsein vorhanden zu sein, dass man ernsthaft sparen muss. Weil anders ist es nicht zu erklären, dass die Chefin sich jetzt da erklärt. Ich habe den Eindruck, das macht sie eher für die eigenen Angestellten als für das breitere Publikum, das sich gar nicht so sehr dafür interessiert, was da läuft. Schweizer Botschafterin kehrt nach Teheran zurück. Ja, das ist die feministische Außenpolitik der Schweiz bei den Mullahs. Man schickt eine Frau, aber dann zieht man trotzdem ein Kopftuch an, ein feministisches Statement. Wir zeigen es jetzt diesen Mullahs. Wir lassen uns doch nicht diktieren von diesen Frauenfeinden, wen wir schicken. Aber wenn wir dann eine Frau schicken, dann hat sie sich natürlich selbstverständlich all diesen Kleiderordnungen zu unterwerfen. Das ist eine verklemmte, eine ausgerenkte, eine verrenkte Sache. Das sehen Sie an diesem Bild schon. Und dass die Botschafterin dann gleich die Flucht ergriff, als es da mit dem Krieg losging, den Bombardierungen, wirft auch nicht das beste Licht auf die Schweizer Diplomatie, ist ein personeller Fehlentscheid, den man da getroffen hat. Wenn man ein Statement machen will, wenn man schon eine feministische Außenpolitik betreiben will, ja, dann muss man das durchziehen. Und dann gibt es auch keine Kopftücher und solche Dinge. Aber eben, das ist dieses halbverquälte, verklemmte. Und abgesehen davon hat die Schweizer Diplomatie auch nicht solche Statements zu machen, sondern sie hat effektiv zu sein, wirksam zu sein und eben ihrem Auftrag entsprechend die Neutralität ganz weit oben als wichtigste Maxime immer wieder zu leben. Ich komme darauf noch zu sprechen. Heute Morgen, ja übrigens ja gleich jetzt, heute Morgen noch ein Artikel in der NZZ, das internationale Genf hat seinen Preis. Will die Schweiz ihre internationale Bühne angesichts der wachsenden Konkurrenz behalten, muss sie investieren, aber es braucht eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Ja, und was ist das Wesentliche? Das ist die immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität. Und das ist ja genau das, woran jetzt beispielsweise die NZZ nicht so großen Gefallen gefunden hat. Die NZZ ist ja gewissermaßen das Zentralorgan der Neutralitätsaufweicher, aber sie haben noch nicht gemerkt, dass eben durch die Aufweichung der Neutralität auch die Stellung von Genf erschüttert wird. Und es geht auch nicht darum, dass man sich in der Konkurrenz behaupten möchte. Es ist ja nicht ein Wettbewerb, wer kann jetzt da den größeren Max markieren in der Außenpolitik. Nein, es ist eine wichtige Dienstleistung, die Neutralität im Sinne der guten Dienste, die die Schweiz eben nützlich für die Welt anbieten kann, aber für die Schweiz vor allem ist es eine wichtige Sicherheitsmaxime. Also wenn man dem internationalen Genf helfen will, dann muss man die Neutralität zurückbringen und eben nicht die Neutralität hier in Misskredit bringen. Keine Rückkehr nach Davos für Klaus Schwab. Obwohl ein Gutachten, das jetzt in Auftrag gegeben wurde, ihn da von den Vorwürfen entlastet, analog zu dem, was wir Ihnen hier schon in der Sendung gesagt haben. Die Förderung der Solarenergie steigt bis 2035 auf 1,4 Milliarden Franken pro Jahr. Auch noch eine Zahl des heutigen Morgens. Ist ja unglaublich, was das an Unsummen von Geld verschlingt. Ich komme zum letzten Thema, möchte das nur kurz, aber umso intensiver ansprechen. 57 Jahre lang stand Ozzy Osbourne, der charismatische Sänger von Black Sabbath, mit seiner Band, aber auch als Solokünstler auf der Bühne. Gestern Abend hat er sich verabschiedet in Birmingham auf einem schwarzen Thron sitzend aufgrund von Parkinson und zahlreichen Wirbelsäulenoperationen. Das ist eben der Rock'n'Roll Lifestyle, der hier auch seinen Tribut fordert. War es ihm nicht mehr möglich, das Konzert stehend zu absolvieren. Also eine Rücktrittsshow über 10 Stunden hat der das Festival zu Ehren von Black Sabbath gedauert. Aerosmith, Guns N' Roses, Metallica und andere Superbands haben da den Hardrockern aus Nordengland die letzte Ehre erwiesen und mittendrin einmal mehr dieser Ozzy Osbourne, der erste Horrorclown oder die clowneske Horrorfigur der Rockmusik, ein unglaublich eigenwilliger Sänger mit seiner näselnden Stimme, so ein Klage, ein Wehklage-Sound, den er da zustande gebracht hat. Kein ausgebildeter Sänger, aber die Eigentümlichkeit, das Timbre, die Färbung dieser Stimme und dann die Bühnenpräsenz, zum einen Prinz, Fürst der Finsternis, aber gleichzeitig auch ein Musiker, der sich immer wieder über sich selber lustig gemacht hat. Phasenweise ist er zu seiner eigenen Big Brother Show geworden, als er die Leute anteilnehmen ließ an seinem Leben zusammen mit seiner Frau, die übrigens eine ganz wichtige Rolle spielt, die eine Stütze war, die ihn, glaube ich, durch alle Abstürze und Untergänge hinweg mehr oder weniger über Wasser gehalten hat. Aber schon faszinierend, was Ende der 60er Jahre da in Birmingham entstanden ist. Aus dem Arbeitermilieu sind sie gekommen. Ja, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, der Gitarrist italienischer Abstammung mit den abgefrästen Fingerkuppen, hat so Spezialteile an den Fingern sich da anmontiert. Geezer Butler, der Bassist, und Bill Ward. In dieser Besetzung, zum ersten Mal seit 2005, gestern, also in Birmingham, die große Abschiedsshow. Und Black Sabbath, ich bin jetzt nicht der absolute Heavy-Metal-Anhänger, aber diese Band, die hat einfach einen ganz eigenen Sound entwickelt, eine ganz eigene künstlerische Ausdrucksform, die dann eben nicht zu Unrecht und logischerweise als Meilenstein dieses kulturelle Genre geprägt hat bis heute und eine unglaubliche Anerkennung und eine Begeisterung und eben mittendrin dieser clowneske Horrorfürst Ozzy Osbourne, eine der ganz großen charismatischen Gestalten. Er hat gesagt, er werde nicht endgültig abtreten mit 76 Jahren, sondern er werde jetzt Musik machen, aber könne einfach nicht mehr auftreten. Also wir wünschen auch von Weltwoche Daily aus Ozzy Osbourne alles Gute und die Fans von Black Sabbath, sie haben ja die Möglichkeit, die Musik dieser Band auf Platten, in Streaming-Diensten und so weiter sich anzuhören. Und ja, also für alle, die einen Flair haben für dieses Genre, sicherlich ein ganz, ganz großer Moment gestern Abend in Birmingham. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran. Vielen herzlichen Dank und Ihnen allen einen wunderschönen Tag und einen schwungvollen Start in die neue Woche.